Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen als Direct Message bei Instagram oder sonst wie du uns erreichen kannst. Wir, das sind die liebe Jule, die mir gegenüber sitzt, und ich bin Elske.
Hallo Elske.
Das war irgendwie so ein bisschen wackelig, aber macht ja nichts. Irgendwie bin ich heute noch, wir sind so früh dran heute. Early-Bird-Modus für uns ja total.
Es ist früh, es ist eine Folge frisch aus dem Bett, frisch aus der Dusche.
Oh, echt, ne? Da darf es noch mal ein bisschen stokeln am Anfang.
Genau, also wärmste Empfehlung, holt euch einen Kaffee oder ein warmes Getränk und startet mit uns in diesen Morgen rein.
Ja, sag nicht Kaffee, Jule, ey, ganz ehrlich, ich habe das Kind gerade zur Krippe gebracht und dachte dann, hey, kann ich noch mal eben Kaffee trinken? Und was stelle ich fest? Meine Frau hat einfach mal den letzten Kaffee getrunken und ich hatte einfach keine Kraft, mir einen neuen zu kochen. Naja, egal, ich lebe damit.
Du, statt Kaffee, ich habe einen tollen Ersatz und zwar unsere Einstiegsfrage.
Ja, das macht mich bestimmt auch wach.
Ja, bist du bereit für die?
Ich bin bereit.
Unsere Einstiegsfrage, generiert von Telonym, lautet heute so. Was ist deine Lieblingsfarbe?
Uff.
Jetzt ist sie wach, augenweit aufgerissen.
Ja, Lieblingsfarbe.
Puls auf 180.
Also ich habe mal gehört, statistisch ist es so, dass die Lieblingsfarbe der meisten Erwachsenen grün oder blau ist.
Mhm.
Und ich habe, glaube ich, keine. Also ich mag am liebsten... Also wenn es jetzt so um Klamotten geht, mag ich halt am liebsten unifarbene Sachen, einfarbig. Und da ist mir voll egal, also relativ egal, was es ist, wenn es halt irgendwie zueinander passt. Ja, nicht, also eine richtige Lieblingsfarbe habe ich nicht. Schwarz, aber dann sagen, das ist keine Farbe. Aber ich mag gerne schwarze Sachen. Ich habe super viele schwarze Shirts und eine meiner beiden Hosen, die ich besitze, ist auch schwarz.
Und die andere ist blau?
Die andere ist so ein hellblau, so eine Jeanshose Jeans. Halt, weißt du? Also beide Jeanshose, aber die eine ist halt so ein helles Jeansblau. So ein bisschen washed oder so, keine Ahnung. Nee, auch nicht wirklich washed, da stehe ich halt auch nicht drauf. Genau. Boah, ich merke gerade, ich höre mich noch an, als hätte ich irgendwie gestern richtig mehr eingegönnt von der Stimme her, oder?
Ja,
eine
ja.
Eine halbe Schachtel Kippen geraucht.
So ein bisschen verschlafen, so wie ich bei unserer letzten Podcast-Aufnahme, wo ich schon sagte, irgendwas ist immer noch
heiß. Ich glaube, ich werde krank.
Ja.
Ja, bei mir sind es doch die Ausläufer. Ich hatte ja Mittelohrentzündung oder glaube, ich habe immer noch Mittelohrentzündung, aber reden wir lieber nicht drüber. Jule, was ist deine Lieblingsfarbe?
Ich möchte, das ist schwierig. Ich habe fast viele Lieblingsfarben. Also ich mag gerne, wo du jetzt blau und grün sagst, so diese Mischung, dieses Petrolige.
Ja, das ist schön.
Das mag ich total gerne. Ich hatte heute Morgen schon ein Auto vor mir, das diese Farbe hatte und ich dachte so, das gibt's als Autofarbe, wie schön.
Bist gleich hinten drauf gefahren und ein bisschen Lack an deiner Stoßstange.
Genau, so hab ich das geregelt. Also das Petrolige mag ich sehr gerne, was in so ein ganz tiefes Blau mit einem Grünstich geht. Und ich mag aber auch so bärige Rottöne ganz gerne.
Aha.
Mit so einem kleinen lila Stich.
Ja.
Ja, aber halt auch nichts Aufregendes. Also ich finde es nicht aufregend, sind dann auch so gedeckte Farben.
Ja.
Für Klamotten finde ich das auch nochmal was ganz anderes. Also da bin ich auch Team
Tiger. Leo.
Team Leo. Nein, aber überwiegend schwarz, blau. Ja. Dunkle Farben. Ich trage selten auffällige Farben. Ja.
Außer deinen Katzensuit mit den mit diesen regenbogenfarbenen Neon-Kiddies.
Oh, ich glaube, die Leggings habe ich jetzt entsorgt.
Ich glaube. Schockt. Aber der Pulli ist noch da, oder wie?
Den habe ich noch. Den habe ich noch nicht nach dem Sport übergezogen. So nach dem Duschen schon mal überziehen und nach Hause so noch eine Kleinigkeit essen und dann ins Bett. So war dieser Modus. Und ich ziehe den Pullover so über und dann sagt eine in der Umkleidekabine zu mir, ach, das ist aber ein toller Schlafanzug.
Hat sie nicht gesagt.
Das hat sie gesagt.
Next level so, this.
Frau, das ist kein Schlafanzug, das ist ein krasser Pullover.
Loungewear ist das.
Loungewear.
Gut, in diesem Sinne wollen wir mal reinstarten ins Thema. Wir haben heute wieder eine Einzelfrage sozusagen.
Genau, also was man auch sagen kann, ihr könnt euch in den nächsten Wochen auf ein paar nachgeflüsterte Fragen freuen. Da haben wir einiges in der Pipeline. Und heute kommen wir aber zu einer Frage, die wir erhalten haben bei Telonym. Und die lautet in dieser Woche so. Sprecht ihr mit, wenn in der Kirche das Glaubensbekenntnis gebetet wird? Glaubt ihr alles, was da gesagt wird? Wie wählt man aus, was man glaubt und was nicht?
Das ist so eine grundlegende Frage ja einfach, ne? Also Glaubensbekenntnis ist ja eines unserer beiden christlichen Hauptgebete, sage ich jetzt mal einfach. Wir haben das Vaterunser, das alle Christinnen weltweit ja in ihren Sprachen sprechen. Und auch das Glaubensbekenntnis. Ich meine, alle auch Christinnen sprechen, wobei bei der katholischen Kirche es immer noch so war, dass an einer Stelle so eine kleine Abweichung ist, ne?
Genau.
Ist das immer noch so? Ich habe keine Ahnung. Ne?
Ich war schon sehr lange nicht mehr im katholischen, ich war noch nie in einem katholischen Gottesdienst.
Warst du noch nie in einer Heiligen Messe?
Nein, war ich noch nicht.
Oh Mann, ich gebe zu, ich wäre wahrscheinlich auch nie da gewesen, wenn meine Mama nicht aus einer katholischen Familie kommen würde. Und immer wenn wir bei meiner Oma waren, sind wir in die Messe gegangen. Also von daher ist vielleicht auch das der einzige Grund, warum ich in der Heiligen Messe schon in meiner Kindheit mehr war und bei der Beerdigung meiner Oma auch.
Ich habe noch nie, ich habe keine katholische Verwandtschaft.
Richtig so.
Und
wo kam denn diese Stimme her? War ein Scherz, ne?
Da sitzt eine kleine Figur im Mikrofon, die auch mitsprechen möchte. Nein, ich habe keine katholische Verwandtschaft und habe halt noch keine Weihraucherfahrung gemacht.
Keine Weihrauch. Sehr schön. Ja, wäre vielleicht nochmal eine andere Erfahrung. Jedenfalls ist das Glaubensbekenntnis eines unserer beiden wichtigsten Gebete sozusagen. Und zwar in dem Sinne vor allem wichtig, dass wir uns in dem Glaubensbekenntnis halt zu ganz vielen Dingen bekennen, die das Christentum betreffen und nicht andere Religionen.
Genau, es ist nicht nur ein gemeinschaftsstiftendes Gebet, wie zum Beispiel das Vaterunser ja auch, was dann alle so zusammenmurmeln, sondern auch sehr zur eigenen Identität und auch nach außen irgendwo abgrenzen. Also ich glaube, in der Entstehung war es vor allem so, um sich von Irrlehren, die natürlich damals auch irgendwie unterwegs waren, sich wirklich abzugrenzen und zu sagen, ey, das sind unsere Punkte. Und alles, was ihr sagt, sind nicht unsere Punkte.
Ja, und auch einfach den Menschen, die sozusagen glauben, lernen, klarzumachen, was wir für eine Einstellung haben in Bezug auf unser Gottesbild. Und da gehört zum Beispiel auch die Trinität zu. Da haben wir ja auch schon mal eine Folge zu gemacht, ziemlich am Anfang, glaube ich. Ich würde sagen, innerhalb der ersten 10 Folgen sozusagen. Und das ist halt auch ein zentraler Punkt im Glaubensbekenntnis, dass wir sagen, wir glauben an den Vater, also an Gott, wir glauben an Jesus Christus und wir glauben an den Heiligen Geist. Das ist so diese Trinität, die im Glaubensbekenntnis eine ganz zentrale Rolle hat. Und dann ist es so, dass in dem Bekenntnis diesen einzelnen Teilen unseres Gottesbildes dann verschiedene Aufgaben und Rollen, sage ich jetzt mal, zugeschrieben werden, zu denen wir uns bekennen, also wo wir sagen, ja, da stehen wir hinter.
Genau.
Und darauf zielt die Frage ab, weil da vielleicht auch Sachen drin sind, wo man vielleicht sagt, okay, ist das wirklich so? Glaubst du das? Und ist das vielleicht zu eingeschränkt, das Bild? Und was bewegt das eigentlich in dir? Genau. So verstehe ich die Frage, oder?
Ja, ja. Wir können ja auch mal, wenn wir so die Frage ein bisschen aufteilen, so sprecht ihr mit, wenn in der Kirche das Glaubensbekenntnis gebetet wird? Machst du das jetzt, Ge?
Ja, also in der Regel spreche ich mit. Es sei denn, und da gibt's auch Phasen in meinem Leben, in denen das so war, habe ich jetzt schon länger nicht gehabt, aber wenn ich so wirklich sehr hadere und sehr zwiegespalten bin und einfach nicht mich so nah fühle meinem eigenen Glauben, dann kann ich das nicht mitsprechen.
Mhm.
Aber in der Regel, also das habe ich jetzt schon ein paar Jahre nicht gehabt, dieses Gefühl, aber deswegen spreche ich es normalerweise mit. Und ich bin halt auch eine von denen, die es laut mitspricht. Ich murmel das nicht so vor mir sondern sondern ich spreche es laut mit.
Ja, und mittlerweile wird es ja auch nicht mehr in einem Casual-Sonntagsgottesdienst zwingend mitgesprochen.
Kommt auf die Gemeinde an. Ich habe ganz spannend eine evangelische Jugendgruppe, die in ihren Andachten, die sie bei jeder Teamrunde, bei jedem Teamtag machen sozusagen.
Haben die das mit drin, ne?
Sprechen die das Glaubensbekenntnis.
Ah, krass.
Ja. Ja, finde ich voll gut. Also das ist denen super wichtig auch. Und genau. Und bei dir, Jule, wie sieht's da aus?
Ich hatte mal eine Zeit lang, da habe ich diese Passage mit Gemeinschaft der Heiligen nicht mitgesprochen. Und das war so die Zeit, okay. Das war so im Konfi-Alter, wo man das natürlich aber auch immer sprechen musste. Aha. Und alle das von einem erwartet haben, wenn man da so als Konfi in der ersten Reihe gesessen hat. Und ich habe es aber nicht gesprochen, weil ich nicht wusste, was das bedeutet.
Okay.
Und ich habe mich dann einfach, also so, für mich war Gemeinschaft der Heiligen, hat sich für mich so abstrakt angehört, dass ich so dachte, wer sind die? Was wollen die? Ja. Und warum muss ich die jetzt in einem Gebet mit erwähnen?
Ja.
So, bis ich das irgendwie verstanden habe und auch irgendwie damit wieder aufhören konnte, es nicht mitzusprechen. Ja, das war irgendwie so eine Erfahrung, weil mich das so komplett mit den anderen Geschichten konnte ich so, man lernt es ja auch irgendwie so ein bisschen im Konfi-Unterricht. Ja. Was wird da gebetet? Was bedeutet das? Wo kommt das her? Und diese Gemeinschaft der Heiligen, die habe ich nie richtig durchdrungen und verstanden.
Und wie verstehst du sie jetzt?
Jetzt verstehe ich sie zum einen, also der Begriff Gemeinschaft zeigt für mich nochmal sehr deutlich, dass Christinsein keine Sache ist. Natürlich ja für mich alleine, aber Christentum ist immer eine Gemeinschaftssache. Also es geht immer darum, mit anderen Menschen etwas zu teilen, von anderen Menschen umgeben zu sein, mit anderen Menschen zu glauben, zu wachsen, zu lernen und zu leben.
Mhm.
Und aber auch, jetzt muss ich mich mal ganz kurz räuspern, aber auch die Gemeinschaft der Getauften. Und das umfasst auch eben die Gemeinschaft der Menschen, die schon verstorben sind. Also kann man jetzt sagen, Gemeinschaft der Menschen, die auch im Himmel sind. Also das ist nach dem irdischen Leben, dass es da nicht aufhört, sondern dass das irgendwie so eine Geschichte ist, um das nochmal zu betonen. Und das Heilige natürlich, dass ich Anteil habe an den heiligen Dingen, die uns gegeben sind, wie beispielsweise das Abendmahl.
Ja, dass man selber auch einfach diese heilige Person oder zu diesen Heiligen gehört, ne?
Genau.
Das finde ich ganz spannend. Also, weil ich im ersten Moment wirkte es auch auf mich immer so, also was heißt im ersten Moment, irgendwann, als ich darüber reflektierte, wirkte es auf mich so, dass ich dachte, die Heiligen, sowas wie der heilige Dingensbummens von keine Ahnung wo.
Und man hörte im Fernsehen immer, dass wieder irgendwer heilig gesprochen wurde.
Ja, ja, genau.
Und ich dachte so, was habe ich mit denen zu tun, die schon verstorben sind?
Und zumal wir ja auch im Evangelischen zumindest gar nicht so eine Heiligenverehrung haben, die jetzt sich außerhalb von unserem trinitarischen Denken irgendwie bewegt. Also diese ganzen, der heilige St. Andreas und es gibt ja super viele Heilige.
St. Valentin kennen wir doch erst von neulich.
Genau, ja. Habe ich halt immer gar nicht gefühlt und habe gedacht, okay, was hat das denn mit mir zu tun? Und bis man erstmal durch das Lernen im Glauben feststellt oder bis ich festgestellt habe, dass durch das Dazugehören zu dieser Gemeinschaft jetzt und immer da, also von vor mir gewesen und nach mir wird es sein, wir alle Teil dieses heiligen Glaubens sind.
Genau, so, ne?
Oder dieser heiligen Gemeinschaft.
Genau, diese Gemeinschaft der Heiligen als Bestätigung, zu Gott zu gehören und sich dessen gewiss zu sein. Bis ich das verstanden habe, das hat echt gedauert.
Ja. Ja, das ist so. Ich finde auch, ich fand es total schwierig, in meinem Konfi-Alter das Glaubensbekenntnis auswendig zu lernen, weil, genau wie du sagst, ich das gar nicht richtig verstanden habe. Sondern das eher so war, wie ich in der Schule Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland auswendig lernen musste oder John Maynard oder sowas, ne, was man dann alles da auswendig lernen muss. Und erst als ich dann älter wurde und mehr da mich auch reingelesen habe und mehr mit dem Neuen Testament mich auseinandergesetzt habe, mit den Bibelgeschichten mich auseinandergesetzt habe, habe ich überhaupt die Logik in diesem Gebet verstanden.
Genau, und das ist ja auch so eine da habe ich auch ein bisschen länger für gebraucht, weite Zeit nach meiner Konfi-Zeit, zu checken, dass ja das Glaubensbekenntnis auch so eine Mini-Inhaltsangabe des Glaubens und der Bibel auch ist und dass man wirklich sagen kann, es gibt hier so Quellen und also wirklich Zitate, Belege, wo man sagen kann, so steht es ja auch in der Bibel. Und natürlich kann man sagen, ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ja, natürlich, das ist erste Buch Mose, das ist steht so basically auf der ersten Seite, wenn man die Bibel aufschlägt.
Ja, und dann hast du halt alles zwischen Weihnachten und Ostern. Und wenn du einfach, wenn du diese Geschichten um Jesus und von Jesu Geburt beziehungsweise der Empfängnis bis hin zur Auferstehung oder beziehungsweise zur Himmelfahrt dann verinnerlicht hast, dann ist dieser Ablauf ja total logisch für dich, was wann kommt. Aber wenn du so 13 bist, das auswendig lernen musst und überhaupt gar nicht checkst, dass das so eine innere Struktur hat, dann, ich fand es super schwierig, mir zu überlegen, was kommt eigentlich wann.
Ja, und dann macht es auch irgendwann Sinn, okay, er ist erst gekreuzigt worden, dann ist er dann gestorben. Und dann muss er erst ja noch begraben werden, um hinabgestiegen zu sein, um dann wieder aufzufahren. Aber vorher ist er ja noch auferstanden. Klar.
Ja, genau. Ja, und das finde ich ganz spannend, also wie man sich auch dann das aneignet und zu unterschiedlichen Zeiten vielleicht auch was Unterschiedliches da rein gibt. Für mich hat es aber auch noch so ein bisschen eine andere Komponente, auch zu der Frage, könnt ihr alles mitsprechen? Glaubt ihr alles, was da drin steht? Ich finde, dass einerseits manche Sachen aus meiner heutigen Sicht vielleicht mir ein bisschen zu eng sind.
Mhm. Kannst du da mal so ein Beispiel nennen?
Ja, wenn ich gleich am Anfang einfach sage, ich glaube an Gott, den Vater. Mhm. Das ist für mich ein Bild, was ich, wo ich sage, ja, Gott ist auch Vater, aber Gott ist auch Mutter und Gott ist auch so, ne? Also ist auch mehr so dieser Zwischenbereich, sag ich mal, zwischen Mutter und Vater in so einem Spektrum zu sehen. Mhm. Und ich empfinde manchmal dieses Gott ausschließlich als Vater und so männlich in so einer Hierarchie ja auch darzustellen, manchmal zu eng für mein Gefühl. Das verändert aber nicht, dass ich das Glaubensbekenntnis mitspreche, weil dem übergeordnet ist, dass ich das ja implizieren kann in meinen Gedanken und Menschen weltweit dieses Gebet sprechen und dafür ist es für mich total wichtig auch.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Und also ich glaube, es ist total schwer veränderlich, weil wir das schon so ewig sprechen, dieses Gebet. Und jetzt zu sagen, ich glaube an Gott, den Vater, die Mutter, die Schöpferin und das dann in allen Sprachen auf der ganzen Welt, damit alle irgendwie mitgehen können, finde ich schwierig und bin dann eher so, dass ich sag mal, für mich innerlich stumm diese Erweiterung mitspreche.
Ja, und das hält dich ja auch nicht davon ab, zu sagen, für deine ganz eigene Spiritualität in dein ganz eigenes Bekenntnis, also jeder Mensch kann ja für sich trotzdem ein eigenes Bekenntnis formulieren. Ja. Nur das wird dann eben nicht für alle im Gottesdienst gesprochen.
Genau, das ist so das eine. Und das andere, was ich manchmal ein bisschen schwierig finde, auch einfach aus, ja, so ein bisschen, ich sag mal, dekonstruierender Sicht, wie wir eigentlich heute Bibel lesen als, weil ich finde das Wort liberal so schlecht dazu passend, aber als liberale evangelische Christinnen, also konservative Menschen würden das total anders sehen und empfinden das so, aber auch dieses, in Bezug auf Jesus Christus, dass Gott als allmächtiger Vater dargestellt ist, da kann ich noch mitgehen, so, weil für mich das allmächtig mehr ist als so eine negative Komponente, aber von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Das finde ich ist schon auch ein sehr massives Bild und das empfand ich stellenweise als echt beängstigend. Mhm. Also dieses Bild, was dahinter stecken kann oder was ja viel in Kirche propagiert wurde in der Vergangenheit und was durch viele Gemeinschaften meinetwegen auch noch so gemacht wird, ist so, Gott wird dich richten. Und wenn du dich falsch in Anführungsstrichen verhältst, dann wirst du damit im leben müssen, dass Gott kommt. Und das hat für mich so ein Gefühl, auch wenn es sich ja auf Jesus Christus auch bezieht in dem Teil, das hat für mich so ein Gefühl von Zombie-Apokalypse. Oder so einem dämonmäßigen, Damoklesschwert tragenden, das ist für mich so eine richtig brutale, kriegerische Situation. Oder kriegerisch ist falsch, weil so viele Menschen involviert sind. Aber das hat für mich so eine richtig brutale Komponente. Also dieses gerichtet werden empfinde ich jetzt nicht, empfinde ich als sehr gewaltvoll. Ich finde sowas wie Recht sprechen oder zu Recht anregen, sage ich jetzt mal. Ne? Also was so ein bisschen weicher auch ist und was auch ein bisschen mehr Eigenmacht impliziert, was mir ja total wichtig ist in meinem Glauben, dass ich selber die Macht habe und nicht davon abhängig bin, dass ein Gott kommt und irgendwie über mich richtet.
Mhm.
Das finde ich manchmal ganz schön heftig.
Ja, verstehe.
You know?
Ja, für mich war dieses zu richten, die Lebenden und die Toten klang für mich immer so ein bisschen du ja, du nein, du
ja,
nein,
genau.
Du ja, du ja, du ja. Und da, vielleicht auch mit so einer, in meiner Vorstellung, in meiner kindlichen vielleicht auch Vorstellung war es dann immer so ein, vielleicht auch ein Stückchen Willkür.
Aha.
So, und also geht vielleicht auch in eine ganz andere Richtung als jetzt deine Vorstellung zu dem Wort richten. Und für mich war es vielleicht immer so ein bisschen, ja, Willkür und dann aber auch so ein bisschen die Aufforderung dahinter. So, streng dich an in deinem Leben, damit das auf jeden Fall gut wird. Damit du gut gerichtet wirst.
Ja, aber was, das ist doch voll der Pressure, ey. Stell
ja,
dir mal
natürlich.
Vor. Ich finde, also ich finde, das geht total in die Richtung, in der ich es auch denke. Und das ist so ein Punkt, glaube ich, wo viele oder wo es dann einige Menschen gibt, die genau damit Ängste schüren. Weil wenn jemand über dich richtet, wenn du dich falsch verhältst oder nicht Gutes tut oder was schief läuft, dann bist du genau dieser Willkür ausgesetzt. Und manchmal läuft das Leben einfach nicht gut. Und du kannst, rutscht in irgendwas rein und kannst da gar nicht so dich draus befreien. Oder nicht mal so was Heftiges, sondern einfach so dein Leben. Du lebst dein Leben und du bist, wie du bist. Und andere behaupten, du bist nicht Gott gewollt.
Mhm.
Weil du Sünderin bist, keine Ahnung, weil du nicht jeden Sonntag in Gottesdienst gehst und das ist totale Sünde und Gott wird über dich richten. Weil, also das ist für mich so ein, macht für mich so ein dualistisches Bild auf, auch von Himmel und Hölle.
Genau.
Also wenn du dich nicht richtig verhältst, dann kommst du dahin, wo es richtig schlimm ist.
Genau, das ist auch absolut mein Bild, was dahinter steckt mit du ja, ja und du nein und nein,
genau.
Heißt direkt Hölle und dann in meiner man kriegt dann natürlich auch Bilder irgendwie, wann wurde ich das erste Mal beim Glaubensbekenntnis konfrontiert? Mit 12, 13 und natürlich habe ich da noch einen begrenzteren Horizont und finde es mit Bildern einfacher.
Meinst du, du hast dich weiterentwickelt?
Hope so. Und dann war das echt so die Bilder in meinem Kopf waren halt einfach so Jesus sitzt an so einer Weggabelung.
Ja, genau.
Und dann sagt er so, ja, du nicht, weil du weißt doch selbst. Und dann muss man so abbiegen und dann läuft man so straight in so ein Feuer rein und dann so.
Ja, genau. Ja. Ja, und das ist halt so eine Vorstellung, die ich da immer früher mit verbunden habe und jetzt, also oder mit der ich immer oder häufig gehadert habe. Und jetzt ist es eher so, dass ich sage, okay, zu richten die Lebenden und die Toten, das hängt für mich eher mit Gerechtigkeit zusammen.
Mhm.
Also es geht gerecht zu und zwar für alle.
Ja.
So, das ist eher so eine Stärkung. Und wir können alle zu unserem Recht kommen, für manche leider später und für andere vielleicht schon früher, weil das Leben so ist. Also weil ich glaube ja, habe ich ja schon auch öfter mal gesagt, nicht daran, dass Gott jetzt direkt und auch Jesus Christus in persona sozusagen in unser Leben eingreifen, sondern ich gehe davon aus, dass wir einen Funken in uns tragen, aus dem Gott und auch in der Nachfolge dann Jesus Christus wirkt und uns Gutes tun lässt.
Mhm.
Und das heißt, auch dieses Gerechtsein, diese Gerechtigkeit geht aus allen Menschen hervor. Und dafür braucht es keine RichterInnen von außen, also auch keine RichterIn Jesus Christus oder Gott, der die richtet über andere, sondern uns als Menschen ist ein Stück in der Nachfolge von Jesus und Gott vom Heiligen Geist in uns gepflanzt und wir können gerecht sein. Und gerecht sein heißt nicht, also gerecht sein ist für mich ausschließlich etwas Positives.
Ja, vielleicht wäre es in der heutigen Sprache nicht ein Richten, sondern eher ein Aufrichten. Weißt du, dies innerliche Großwerden und das klingt jetzt auch wieder ein bisschen cheesy, aber so dieses Scheinen.
Shine the glow, meinst du den Glow? Ja, ja, also du meinst...
Ich habe keine Ahnung, ob das theologisch...
So nach dem Motto, ja, also why not so? Du meinst so nach dem Motto, wenn man sagen konnte, von dort wird er kommen aufzurichten, die Lebenden und die Toten.
Mhm.
Also stark zu machen.
Ja.
Stark machen, stärken. So
da müsste man jetzt sicherlich, also ja, also wenn man halt guckt, so man hat ja fürs Glaubensbekenntnis jetzt nicht diesen einen Urtext, sondern das haben sich, wie gesagt, Menschen damals irgendwann
ja.
in der Nachfolge 300, 400 nach Christus ausgedacht, um für ihren Taufritus
ja.
so ihre frühchristlichen Rituale zu etablieren. Ich glaube, es gibt da auch nicht den Urtext. Man könnte jetzt noch mal, also die Ursprache wird jetzt nicht deutsch gewesen sein. Da könnte man noch mal gucken, wie viel theologische Freiheit man da jetzt rein interpretieren kann. Aber ich finde dieses Aufrichten viel, viel schöner und positiver formuliert, um es eben nicht so als strafenden Akt darzustellen.
Ja. Naja, vor allem denke ich dann so, dieses Gebet, das oder das Bekenntnis ist ja auch menschengemacht, ne? Es ist ja nicht irgendwann eine Steintafel eingemeißelt, Absender Gott, in der Bibel eingegangen, sozusagen in der Bibelredaktion eingegangen und dann wurde das mit abgedruckt. Sondern das ist ja etwas auch, worauf sich Menschen geeinigt haben und womit sie klar machen wollten, wie ihr Bild derzeit in der Entstehung sozusagen war. Und das hat sich ja auch gewandelt.
Ja, und das ist das, was du am Anfang ja schon gesagt hast. Also die katholische Kirche, die spricht ja auch.
Von der heiligen katholischen Kirche
sagen genau, die dann, ne? Die sagen nicht heilige christliche Kirche, sondern ja, heilige genau. katholische Kirche. Und trotzdem ist es aber das Gebet, was katholisch, evangelisch, altkatholische Gläubige immer noch heute verbindet.
Ja.
Und das ist einfach eine Tradition. Also das ist eine klassische Tradition.
Ja. Ja, das sind so die Stellen, die für mich vielleicht ein bisschen schwierig sind.
Ja. Wenn wir nochmal in unsere Flüsterfrage reingucken, da ist ja dann nochmal am Ende die Frage, wie wählt man aus, was man glaubt und was nicht? Könntest du das jetzt so mit einem Satz beantworten?
Ha, jetzt aufs Glaubensbekenntnis bezogen. Ja.
Also so habe ich das,
so ja, würde gut, ich unsere Frage bezieht sich aufs Glaubensbekenntnis. Ja. Wie wählt man aus, was man davon glaubt und was nicht? Ich glaube, man wählt das nicht einmal aus, wie, weiß ich nicht, was man davon
wie bei Pokémon. Glaubt und
was nicht.
Dass du am Anfang so ein Pokémon auswählst und dann musst du damit deine komplette Edition durchspielen.
Okay, ich kenne mich halt gar nicht aus mit Pokémon.
Ja, also wenn du zum Beispiel, ich habe früher Pokémon auf dem Gameboy gespielt und wenn du, keine Ahnung, die rote Edition hast, dann kannst du dir halt eins von den drei Start-Pokémon aussuchen.
Und okay, und dann hast du keine Wahl mehr, dann ist es durch.
Dann ist es dein Start-Pokémon, mit dem du dieses Spiel in dieser Edition beginnst.
Okay.
So ein bisschen ja, Lifetime gebunden.
Vielleicht ist es genau so ist es nicht, sondern ich würde sagen, dass du zu verschiedenen Zeiten dieses Gebet wirklich mal durchlesen musst und es verinnerlichen musst und mal überlegen musst, wie positioniere ich mich, was fühle ich, wenn ich die einzelnen Teile sage. So, wie wir es jetzt ja auch schon gesagt haben, dass wir am Anfang irgendwie in unserer KonfirmandInnenzeit gedacht haben, naja, lernt man halt auswendig und irgendwie Satz finde ich komisch und dann im Laufe der Jahre sich positioniert. Und ich sag mal so, ich fand jetzt, habe auch ganz lange Zeiten gehabt, in denen ich das halt einfach auch mitgeredet habe, ohne mich dazu zu was auszuwählen oder mich zu positionieren. Und ich glaube, im Laufe deines Glaubensweges ist es so, dass du an verschiedene Weggabelungen kommst, die dich zweifeln lassen an der Richtigkeit von bestimmten Gedanken. Und dann ist entweder die Entscheidung, okay, ich mache das weg, ich will mit dem Christentum nichts mehr zu tun haben, weil das passt gerade nicht zu meinem Weg, ich gehe einen völlig anderen. Oder ist es so, dass du überlegst, was heißt denn das, was in der Bibel steht, warum reibe ich mich da eigentlich dran, was ist das Problematische für mich und wo finde ich auch Sachen, die ich dann uminterpretieren kann oder für mich in der heutigen Zeit interpretieren kann und kann mich dann entsprechend auch, kann den Urtext sprechen und dann aber sagen, okay, ich sag zwar, ich glaube an den Vater, aber denke das andere damit zu, weil wir das Glaubensbekenntnis sprechen, um Gemeinschaft zu bekennen und Gemeinschaft zu spüren.
Ich würde mich da sogar auch anschließen und vielleicht auch sogar ein bisschen Mut machen, diesen Text als Reibungsfläche zu verstehen, zu sagen, ich nehme den Text, um mich mit meinem Glauben auseinanderzusetzen
ja.
und habe das praktisch als Basis und gucke, man muss auch nicht alles auf einmal nehmen. Also du musst jetzt nicht diesen kompletten Text nehmen und ihn auf Anhieb mit allem, was da drin steht, scheiße oder total super finden, sondern man kann auch sagen, okay, wie ist es denn jetzt eigentlich mit meinem Gottesbild? Kann ich da mitgehen? Schöpfer des Himmels und der Erde. So, wie sieht es aus mit Jesus Christus in der Geschichte, die er erlebt hat, die so in der Bibel geschrieben steht? Was macht das mit mir und kann ich da mitgehen? Ist das der Teil meines Glaubens, der mich stärkt? Oder ist es doch die Heilige Geistkraft? Und das darf auch schwanken und man darf auch sich eben wie nicht bei Pokémon, man darf das auch mal anders auswählen und andere Stellen mehr fühlen und andere weniger.
Genau.
Nice.
Soweit zu unserer Frage.
Genau, ich würde jetzt nochmal eine Sache so als kleinen Abschluss, denn als ich mich gestern gefragt habe, ja, wie ist das eigentlich mit dem Glaubensbekenntnis, was bietet das Internet denn da so für Möglichkeiten? Und die Bayerische Landeskirche hat so ein cooles, cool, jetzt klinge ich schon fast wie so ein Boomer, hat so ein Tool.
Weil du cool gesagt, da sagt man ja, cool nicht mehr.
Cool finde ich, ist komisch, oder?
Cool, ein cooles Tool. Ich habe mich ja dabei erwischt, wie ich jetzt anfange, Boomer-Witze zu machen, ne?
Uff. Lol. Nein, also die Bayerische Landeskirche hat ein Tool, das ist so ein Online-Fragebogen, das mithilfe von bestimmten Glaubensaussagen, Glaubenssätzen ein eigenes Bekenntnis formuliert.
Was?
Ja.
Wo findet man das denn? www.
Oh, mein Bekenntnis. Wir verlinken es euch in den Shownotes. Also es geht auf jeden Fall mein Bekenntnis, Bayerische Landeskirche. Und das habe ich gestern mal durchgespielt und fand super. Deswegen würde ich das hiermit nochmal beenden.
Nice.
Und genau, also da sieht man halt auch, es ist Landeskirche. Und auch Landeskirche lässt zu, sich anhand des Textes mit dem eigenen Glauben auseinanderzusetzen und Bekenntnisse rechts und links von diesem einen zuzulassen.
Das ist ja richtig fancy.
Ja, und dann kann man auch immer noch, ja, das ist mir noch wichtig und überspringen und nochmal zurück.
Nein.
Genau, das, also ich verlinke euch das hier mit in den Shownotes, weil mir das gut gefallen hat einfach.
Mhm. Das ist ja und, cool.
Genau, und also ich habe das hier gerade jetzt so die Werbung von der EKD, die Seite, und da ist auch gerade so ein Screenshot und da ist dann auch, Gott als der Vater wird dann eben formuliert mit Gott kennt und liebt mich wie ein Vater und eine Mutter. Also, dass da praktisch auch nochmal verschiedene Bilder aufgemacht werden.
Ja, das ist ja cool. Ja, nice. Ey, toll. Das da, also absolut, ey, das muss ich gleich auch mal ausprobieren.
Genau, und da kann man tatsächlich auswählen, was man glaubt und was nicht.
Ja.
Wollen wir weitermachen?
Auf jeden Fall, wir machen weiter. Mit unserer Lieblingskategorie jetzt, oder?
Auf jeden Fall.
Und die heißt Wer ist es? Ja, unsere Lieblingskategorie Wer ist es? Ich habe heute eine Person mitgebracht und die liebe Jule stellt mir Ja- und Nein-Fragen. Also Ja- oder Nein-Fragen. Und versucht so auf die Person zu kommen. Go for it, Jule. Ich bin vorbereitet.
Gut. Elzke, bin ich eine Person aus dem Alten Testament?
Nö.
Ich komme also aus dem Neuen Testament.
Ja.
Und komme aus dem Dunstkreis um Jesus.
Ja.
Ich bin dementsprechend Jesus auch persönlich begegnet.
Ja.
Bin ich eine Person, die ihm sehr nah stand? Also gehörte ich zu den Zwölfen?
Nee.
Okay. Gehöre ich zum familiären Umfeld?
Nein.
Hat Jesus etwas mit mir gemacht?
Definiere?
Naja, so wie...
Also Heilung jetzt, oder sowas?
Ja, genau.
Nee, nein.
Und ich bin auch nicht das Wasser, das zu Wein geworden ist.
Du bist ein Mensch.
Okay, ich bin ein Mensch.
Jesus, du bist nicht das Stroh in der Krippe.
Aber ich bin Jesus begegnet, hast du gesagt, ne?
Ja.
Ja. Gut, ich bin Jesus begegnet, Jesus hat aber nichts mit mir gemacht, Jüngerin war ich auch nicht, Familie auch nicht.
Ja.
Gibt es diese eine Geschichte zu Jesus und mir?
Ja.
Mhm. Bin ich Jesus begegnet, weil an mir deutlich geworden ist, dass Jesus besonders ist?
Nein.
Okay, das heißt, ich bin auch nicht Zachäus, der irgendwie von allen gehasst wurde und Jesus trotzdem zu mir kommt. Tja, was gibt es denn noch? Ich bin aber auch nicht der Bräutigam, der die Hochzeit ausgerichtet hat, oder?
Nein, nein, nein. Du bist eine Person, die wirklich namentlich genannt wird und die in Interaktion mit Jesus ist.
Okay, diese Interaktion würde ich jetzt nochmal gerne raus. Nee, erstmal finde ich raus, bin ich eine männliche Person? Ja. Okay, das grenzt die ganze Sache jetzt nicht weiter ein.
Nee.
Aber ich dachte, ich frage trotzdem mal.
Ja, du, ist auch gut zu wissen, was jemand in der Buchse hat.
Jetzt versuche ich mal so ein bisschen in den Stationen zu denken. Bin ich Jesus begegnet im Kindesalter?
Nein.
Im Jugendalter?
Nein.
Also im Erwachsenenalter?
Ja.
Und war Jesus da schon so, war er da noch ein bisschen eher undercover unterwegs oder war er schon so kurz vorm Kreuz?
Ja.
Also bin ich Jesus in seinen Todesstunden begegnet?
Ja. Oh. Also es hat sich immer ein bisschen Zeit gedauert, aber...
Ja, ja. Also es war schon mehr Ostern als Weihnachten, sagst du.
Ja, war schon mehr Ostern als Weihnachten.
Habe ich etwas rund um den Tod mit Jesus zu tun? Also so von Einzug in Jerusalem und dann letztes Abendmahl, Kreuzigung.
Ja, du kommst genau in diesem Plot. Bist du drin?
Mhm. Okay.
Du grenzt es richtig super gerade schon ein.
Ich überlege auch gerade, ich gucke jetzt mal, bin ich Pontius Pilatus?
Nee.
Okay.
Pontius Pilatus bist du nicht.
Pontius Pilatus. Okay. Ich grenze jetzt weiter ein.
Genau, ich sag später.
Ja. Bin ich in der Kreuzigung mit involviert?
Du meinst irgendwie jetzt so ein Soldat, der Jesus ans Kreuz nagelt? Nee.
Oder der rechts und links von ihm hängt?
Nee.
Okay.
Und aber ist schon, also weiter nach hinten solltest du nicht gehen. Es ist dazwischen. Zwischen dem Hängen und dem, also am Kreuz hängen und Pontius Pilatus.
Ah ja, also hat es damit zu tun, wurde ich schon verraten? Aber nee, Judas gehörte ja zu seinen Freunden.
Ja, nee, Judas ist es auch nicht.
Also es ist so ein halb unwichtiger Nebencharakter. Es tritt eine Interaktion auf.
Ja.
Aber es ist auch nicht, es ist kein Jünger.
Ja.
Und ich bin noch nicht, ja, Jesus ist noch nicht tot.
Ja.
Okay.
Verbildliche dir mal so diese Szene. What happens?
Ja, ja, also ich stelle mir das so vor. Gehen wir mal davon aus. Also es ist aber auch nach dem letzten Abendmahl.
Ja.
Nach dem letzten Mal. So, Jesus steht auf, geht ins Bett. Ich werde sterben. Oh.
Gott, sorry. Ich werde sterben, aber du bist so, ne?
Ja. So, und dann geht er schlafen, steht am nächsten Morgen auf.
Ja.
Und dann...
Ja, warst du noch nicht da?
Da war ich noch nicht da.
Genau.
Aber ein Soldat bin ich ja auch nicht.
Nee, aber du interagierst auch mit einem Soldaten. Also, ja.
Okay. Schade, wollte ich jetzt gerade sagen. Ich bin aber auch nicht der Esel.
Genau. Aber der Esel und du, ihr habt auch was gemeinsam. Fühl dich jetzt mal so.
Fell?
Bitte? Nee. Nee, was macht denn so ein Esel? Tragen. Oder was macht denn der? Ja.
Schleppen.
Ja.
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 Ich bin jetzt gerade so, er hat das, also am Straßenrand.
Ja.
Das Kreuz.
Ja.
Helfe ich Jesus?
Ja.
Ich dachte, es ist kein Jünger gewesen, dann anscheinend kein Jünger gewesen. Simon.
Genau.
Bin ich Simon, der hilft?
Du bist Simon von Cyrene oder Kyrene, ich weiß nicht genau,
Jesus geht da diesen Weg, hat sein Kreuz schon auf den Schultern, fällt um und dann kommt Simon und hilft, oder?
Ja, er kommt nicht freiwillig und hilft, sondern ist genau wie du sagst, Jesus trägt sein Kreuz, man muss sich das wahrscheinlich so vorstellen wie so eine Gasse und die Leute stehen drumherum am Wegesrand und Jesus ist so schwach, dass er nicht selber weitertragen kann und dann zwingen die Soldaten Simon das Kreuz von Jesus zu tragen.
Ah, okay.
Und der hat aber voll keinen Bock. Der ist so ein Feldarbeiter und hat halt den ganzen Tag geschuftet.
Und denkt sich nicht noch mehr Arbeit.
What, ey. So, genau. Und das ist auch schon die ganze Geschichte, die sozusagen, es gibt nur diese eine Erwähnung von Simon in der Bibel.
Mhm.
Aber, weswegen ich diese Geschichte oder diese Person noch ausgewählt habe. Also Simon hilft dann ja, erstmal gezwungenermaßen, tut es aber trotzdem. Nimmt also Jesus diese Last ab, ne? Und für mich ist das so ein Bild, was ich total gut übertragen kann, auch auf meine heutige Zeit. Es gibt Dinge, die kann ich gar nicht schaffen. Dazu bin ich nicht in der Lage. Ja. Und dann gibt es andere, die mir diese Last nehmen. Und die, weil sie stark sind und zum Beispiel FeldarbeiterInnen sind, das viel besser können als ich. Da fällt mir als erstes so dieser ganze helfende Sektor ein, von Pflege bis zu Feuerwehr.
Ja.
Ich kann das nicht, ich kann das nicht schaffen, aber es gibt andere, die dieses Kreuz für mich tragen, die sich heftig belasten, die sich Gefahren auch aussetzen, was jetzt Simon jetzt nicht unbedingt gemacht hat, sich einer Gefahr ausgesetzt, aber so in meiner heutigen Übertragung, die sich Gefahren aussetzen, vor denen ich Angst habe, die in Situationen und in Strukturen arbeiten, die für mich nicht möglich wären oder aushaltbar wären. Und ich finde das so richtig stark einfach, anderen dieses Kreuz abzunehmen, die Dinge, die halt getan werden müssen, zu tun.
Ja.
Genau, deswegen finde ich Simon von Cyrene, obwohl diese Person nur einmal auftaucht, eine ganz spannende Figur und finde ihn auch so ein bisschen Jesus-like. Weil eigentlich, also weil für mich auch diese ganze Kreuzigungsgeschichte und die Auferstehung genau das auch ist, was Simon im realen Leben sozusagen im fleischlich, also menschlich tut. Weil ich glaube auch, dass Jesus durch den Kreuzestod und durch den Weg, den Jesus gegangen ist und die Auferstehung uns Menschen Last nimmt, weil wir eine Orientierung haben. Und genau, von daher finde ich, ist es auch so, Simon von Cyrene auch so ein bisschen Jesus-like für mich.
Ja, spannender Charakter. Ja,
cool. Jule, hast du rausgefunden, toll.
Ja,
du hast zwischendurch ein bisschen gestruggelt.
Ja, weil ich so dachte, weißt du, sonst gibt's halt immer so die Geschichte und dem und rund um die Passion, da verdichten sich dann ja auch die Ereignisse schon ziemlich
heftig,
sehr. Genau, wo dann ja auch innerhalb von Zeilen, wenn man das in der Bibel liest, Name-Dropping betrieben wird. Und
es passiert so schnell, zack, so viel. Zack, es ist so richtig wie so eine Folge GZSZ. Da passiert innerhalb von 40 Minuten, oder wie lange ist eine Folge GZSZ? Keine Ahnung. Da passiert innerhalb von kürzester Zeit super viel.
Und auch super viel Relevantes. Also es ist ja jetzt nicht so,
Jesus. Sag ja, wie bei GZSZ.
Genau. Jesus isst. Jesus geht duschen.
Jesus holt sich seine Ackboots raus und
schneidet nochmal 10
Nägel. Weil vegan ist er nicht. Genau. Ja.
Ah, herrlich. Vielen lieben Sehr Dank schön. Für Simon von Cyrene.
Ja, oder Kyrene. Ich weiß es ganz ehrlich nicht.
Das ist diese C und Z.
Ja, das ist eine Stadt, die nochmal ein bisschen anders ausgeschrieben wird und die liegt jetzt so im Bereich Libyen heutzutage.
Ah, okay.
Also, das ist ja klar, irgendwo da in der Ecke, wo diese ganzen Geschichten mit Jesus sind, aber es gibt so diesen Ort letztlich immer noch, von dem berichtet wird, aus dem Simon gekommen sei.
Spannend. Genau.
Herrlich.
Ja.
Jule, wir gehen weiter zu unserer nächsten Kategorie, oder?
Genau. Unser Nachgeflüstert, wie gesagt, in den nächsten Wochen folgen auf jeden Fall mehr davon. Jetzt kommen wir aber zu unserer Empfehlung der Woche.
Empfehlung der Woche.
Genau. Jule, was empfiehlst du?
Ich empfehle heute eine Person mit einem Buch.
Aha.
Und zwar möchte ich euch empfehlen Yasmin Embarek. Ich habe keine Ahnung, ob sie was mit dem Schauspieler zu tun hat, der mit Vornamen Elias heißt. Aber Yasmin Embarek kenne ich oder habe ich kennengelernt als Gästin in einem Podcast, in einem News-Podcast. Und seitdem bin ich komplett fasziniert von dieser Frau. Die ist nämlich, das finde ich so, vielleicht bin ich deswegen auch so fasziniert, die ist 21 oder 22 Jahre alt und ist so ein kluger Mensch.
Also man selber denkt sich so, was habe ich gemacht eigentlich, dass es bei mir nicht so ist, ne?
Ja, und also die ist halt Redakteurin im Ressort X von Zeit Online und schreibt.
Mit 21 schon?
Ist an.
Wann hat die denn studiert?
Ja, hat Kölner JournalistInnen-Schule für Politik und Wirtschaft absolviert.
Okay.
Und ihre Themen sind halt so Innenpolitik, Wirtschaft, Popkultur, aber auch Mode. Und sie sagt sehr oft sehr viele kluge Dinge und hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Radikale Kompromisse.
Aha.
Wo es eben auch darum geht, Kompromisse einzugehen und dass das in der heutigen Diskussionskultur sehr doll verloren gegangen ist, Kompromisse einzugehen. Ja, und deswegen empfehle ich euch diese kluge junge
Person.
Frau, ja, und auch das Buch dazu.
Voll die gute Empfehlung. Das musst du mir dann mal ausleihen.
Ja.
Oder gibt es auch als Hörbuch?
Ich weiß es nicht.
Okay.
Was empfiehlst du unseren ZuhörerInnen?
Ja, ich empfehle euch nicht so was geistig so Hochtrabendes, sondern ich gucke ja seit Tagen auch schon wieder aus dem Fenster und denke mir so, wer hat denn da schon wieder nicht aufgegessen, dass das Wetter so schlecht ist?
Ich glaube, das Wetter verkleidet sich noch als April einfach.
Ah.
Das ist meine These.
Jetzt. Okay, und ich frage mich, wie gesagt, immer, wer hier nicht auf ist. Und meine Empfehlung ist, nehmt euch eine schöne kuschelige Decke und einen Tee oder einen warmen Kakao oder so und chillt euch aufs Sofa. Natürlich erst, wenn ihr eure Dienste erledigt habt und gearbeitet habt, bla bla. Wir müssen ja unserem System auch so ein bisschen dienen. Aber das wäre so meine Empfehlung, ey, weil ich finde es einfach so urselig kalt manchmal. Und denkt mir so, man müsste eigentlich mehr sich irgendwo einkuscheln. Vielleicht eine Person, die man besonders lieb hat, setzt man am besten noch daneben und nimmt die mit unter die Decke und dann einfach mal ein bisschen kuscheln und Seele aufwärmen. Das ist meine Empfehlung.
Das klingt auch sehr gut.
Dabei könnte man das Buch von Jasmin Mbarek lesen.
Ja.
Supi. Jule.
Wir haben's.
I would say, das war Flüsterfragen. Der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen als Direct Message bei Instagram oder wie auch immer du uns erreichst. Ja, have a nice day, week, whatever.
Genau, vergesst nicht, liken, teilen, abonnieren.
Sharing is caring.
Dekonstruieren. Das war eine schöne Folge Nummer 41. Wir hören uns in 2 Wochen.
Bis Denver.
Tschüssi, ciao. Der war neu.
Ja, den habe ich gerade irgendwo gehört.
So.
So, jetzt fällt es langsam aus, würde ich sagen.
Ja. Ja.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.